Liebe Freunde, liebe Spieler und Spielerinnen, herzlich willkommen beim The Port Magazin Nummer 46, der ersten Folge des neuen Jahres 2019. Und eigentlich dachte ich mir, puh, ob denn da über Weihnachten und die ersten zwei Januarwochen wohl überhaupt irgendetwas passiert, das berichtenswert ist? Was, wenn ich keine Themen habe? Aber es sind Dinge passiert. Ich habe Themen. Und da sind direkt zwei Paukenschläge dabei. Zum einen trennen sich Activision und Bungie voneinander, die eigentlich durch einen 27-seitigen Vertrag für noch zwei weitere Destiny-Spiele aneinander gebunden sind. Zum anderen verzichtet Ubisoft für einige kommende PC-Spiele auf den Steam-Release und packt die PC-Versionen neben Uplay förderhin dann exklusiv in den neuen Epic Games Store. Und ich dachte, das Jahr fängt ruhig an. Dazu erfahrt ihr außerdem, welche Einkäufe THQ Nordic in den letzten Wochen tätigte und wieso ein Spieleentwickler für sich feststellt, für Linux entwickeln? Nee, lass mal, das lohnt sich nicht. Activision und Bungie beenden Zusammenarbeit. Die größte Nachricht dieser Sendung ist auch die frischeste. Am 10. Januar, spät nachts zu deutscher Zeit, vermeldete der ehemalige Halo-Entwickler Bungie, der derzeit an der Destiny-Reihe arbeitet, das Ende seiner Partnerschaft mit Activision. In der Meldung bedankt sich das Studio für die 8 Jahre, in denen man mit Activisions Hilfe die Destiny-Spiele produziert hat, und man freut sich darüber, dass Activision plant, die Publishing-Rechte für Destiny an Bungie abzutreten. Die Marke selbst gehörte schon immer dem Entwickler. Etwas, das den Bungie-Mitarbeitern sicherlich sehr wichtig war, schließlich war Bungie von 2000 bis 2007 ein Teil von Microsoft und produzierte damals die Halo-Spiele bis 2010 mit Halo Reach. Danach übernahm ein anderes Studio den Staffelstab und Bungie wurde seine Kernkompetenz los, Halo-Spiele machen. Und anstatt sich lange auf eigene Faust durchzuschlagen, fand Bungie bereits 2010 den nächsten festen Partner mit Activision. Der Plan damals war ambitioniert. Eine neue Shooter-Marke sollte aus der Taufe gehoben werden. Eine, die über Jahre hinweg mit Add-ons und Sequels versorgt werden würde. Ein Blockbuster-Erfolg mit Ansage. Und weil der Vertrag zwischen Studio und Publisher noch vor der Ankündigung des Spiels liegte, wussten vorab auch schon alle Bescheid, wie groß die Ambitionen beider Parteien damals waren. Dieser Vertrag ist ein toller Einblick in die Art von Deals, die Publisher damals eingingen oder zu denen sie bereit waren. Es war so eine Art 10-Jahres-Plan, der die Produktion von 4 Spielen und 4 großen Add-ons für damals PS3 und Xbox 360 sowie später die neuen Konsolen vorsah. Nur ein kleiner Teil des Studios dürfe an anderen Projekten weiterarbeiten. Für Destiny sollte außerdem ein festes Kernteam mit langjährigen Verträgen garantiert werden. Für das Spiel ist die Teen-die USK-16 Alterseinstufung angestrebt und Bungie erhält im Jahr 2,5 Millionen Dollar Lohn dafür sowie eine Umsatzbeteiligung zwischen 20% und 35% gestaffelt nach Umsatz-Milestones, mit den 35% erst ab 400 Millionen Umsatz mit einem der Titel. Dazu sind noch Boni in Millionen Höhe für das Erreichen weiterer Umsatzmilestones bis zu 1 Milliarde geplant gewesen. Das ist ein super interessanter Vertrag, denn der ist sozusagen der öffentlich einsehbare Plan für Activisions neueste Milliarden-Franchise. Und Activision liebt ja seine Milliarden-Franchises und das war sozusagen der Schlachtplan, wie Activision praktisch ein zweites Call of Duty zusammen mit Bungie kreieren kann. Am Ende ging der Plan aber nicht ganz auf. Destiny verspätete sich um 1 Jahr. Es gab signifikante Probleme bei der Entwicklung der Story des Spiels und nach dem Release, und das zog sich beim Nachfolger fort, traf das Studio immer wieder Designentscheidungen, die von der Community kritisiert wurden. Bei kaum einem anderen Spiel dieser Art habe ich mich an eine derart leidenschaftliche Community erinnert, die gleichzeitig derart von der fortlaufenden Entwicklung des Spiels frustriert war. Da gab es viele Höhen und noch mehr Tiefen, viel Skepsis und Misstrauen, und Bungie lernte damals, sowie gestand auch mehrmals ein, dass das Studio dringend an seiner Kommunikation mit der Community arbeiten muss. Ich erinnere mich an Aufreger hier und da, etwa an das heimlich angepasste XP-Scaling für High-Level-Spiele, über das ich auch mal im Magazin berichtet habe. Solche Sachen eben, die das Studio einfach heimlich integriert hat, die es einfach hätte kommunizieren sollen und anders handhaben. Und ja, viele kleine Tropfen haben hier den Geduldstein der Spieler erodiert. Wie exakt der Stand der Dinge aktuell ist, wie zufrieden die Intensivspieler mit den neuesten Inhalten sind und wie unterhaltsam das Endgame aktuell ist, wie fair und lohnenswert es sich anfühlt, All das weiß ich allerdings aktuell nicht. Da habe ich mich viel zu lange nicht mehr beschäftigt mit dem Spiel und auch mit Bungie. Aber es gab da eine Nachricht, die war interessant und die habe ich damals gar nicht so wirklich geblickt und als relevant betrachtet. Jetzt sieht das natürlich anders aus. Und zwar sicherte sich Bungie Anfang 2018 eine 100 Millionen Dollar Finanzspritze vom Minderheitsteilhaber im Studio NetEase. Für die Entwicklung eines neuen Titels, ohne damit Destiny aufgeben zu wollen, so die Narration damals. Rückblickend ist das vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass das Studio hier seine Unabhängigkeit von Activision plante. Und nun ist es soweit. Bungie hat Destiny für sich allein. Dem Kotaku-Autoren Jason Schreier zufolge sorgte die Ankündigung dieses Schritts für Jubel unter den Bungie-Angestellten. Allerdings kommt auf das Studio nun auch die nicht gerade triviale Aufgabe zu, das Spiel selbst zu betreiben, zu vertreiben, zu vermarkten und all das auch noch zu bezahlen. Unverändert bleibt dabei zunächst die digitale Heimat von Destiny 2 auf dem PC. Das Spiel soll weiterhin über Activision Blizzards Battle.net Client verfügbar sein und dort auch zukünftig supported werden. Und um über das Thema ein bisschen zu sprechen und zu spekulieren, habe ich heute einen Gast eingeladen. Ich begrüße Teut Weidemann, einer der Spieleentwickler und Produktionsveteranen in Deutschland. Bekannt durch Die Siedler, durch eine Arbeit bei Ubisoft Blue Byte. Du warst bei CDV und hast Panzerelite mitgespielt bei Söldner. Oh, so viele Spiele. Hallo.
Hallo. Wenn du alle Spiele aufzählen willst, dann würde das jetzt erstmal die halbe Stunde füllen. Machen wir lieber nicht.
Genau, wir spekulieren lieber ein wenig oder interpretieren das, was da passiert ist. Ein ziemlicher Paukenschlag. Activision und Bungie haben sich getrennt. Und das nach einer sehr langen Partnerschaft und einer, die auch noch viel länger geplant war. Wir haben ja die Leaks damals gesehen von dem Vertrag von 2010. Eigentlich sollte es 4 Destiny-Spiele, 4 Add-ons geben. Eine lange und fruchtbare Partnerschaft für beide Parteien. Die geht nun früher zu Bruch als eigentlich geplant. Was sagt denn da dein Bauchgefühl? Du bist schließlich hier der Spieleproduzent. Du kannst die Perspektiven von Publishern und Entwicklerstudios vielleicht besser nachvollziehen als ich. Hast du ein Bauchgefühl, was der ausschlaggebende Grund für diese Entscheidung war?
Ja, ich habe nicht nur ein Bauchgefühl. Also ich kenne Bungie und Chris Butcher schon sehr lange. Das ist der CEO, der Gründer. Ich kenne auch einige Leute bei Activision. Und ich hatte mich ja gewundert, zum einen mal, als Destiny 1 rauskam. Ja, für mich war das ein World of Warcraft, der Shooter. Ja, das war ein wichtiger Meilenstein, dass Game as a Service, wie wir es nennen, auch bei solchen Spielen funktioniert. Und dann kam Teil 2. Das hat mich schon mal verwundert, weil man macht eigentlich kein Sequel zu einem erfolgreichen Online-Spiel, sondern man baut das Online-Spiel eigentlich kontinuierlich aus. Ja, sie hätten alles, was sie in Destiny 2 gemacht haben, auch in Destiny 1 reinbauen können und das die Community dann wachsen lassen. Das Ding hätte 10 Jahre gehalten mindestens. Ja, aber wie gesagt, ihr Vertrag zwang sie dazu, 4 Teile zu shippen mit DLCs, was ganz klar aufzeigt, dass Activision das Ding als normales, sogenanntes Retail-Produkt ansieht. Ne? Also wir machen hier ein Spiel, stellen es in den Laden, shippen noch 2 DLCs und dann machen wir das nächste. Jetzt hat Bungie allerdings daraus ein sogenanntes Game as a Service gemacht. Das heißt, haben das Ding wie ein Online-Spiel behandelt, zur Freude der Community. Und Activision ist sehr unerfahren in dem Bereich. Und das passte denen nicht. Die hätten viel lieber Bungie dazu gebracht, zu sagen, hör mal zu, wir machen jetzt jedes Jahr ein Destiny. Ja? Also Destiny 1, 2, 3, 4 hintereinander mit DLCs und machen in 4-5 Jahren machen wir hier Milliarden Umsätze. Das passte denen nicht so. Und das haben wir bei Destiny 2 gesehen, dass ja der, ich sage es mal, die Learnings, die sie hatten von Destiny 1, was gut lief und was nicht mit der Community. Da haben sie Fehler wiederholt in Destiny 2. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Ja, Bungie, einer der Entwickler, langjährige Erfahrung, die wissen, wie man auf Community hört, die wissen, was sie richtig machen und was sie falsch gemacht haben. Wie können die Fehler wiederholen? Und da habe ich mal meine Quellen angezapft. Und das war jetzt nicht Chris Butcher in dem Fall, sondern andere Mitarbeiter bei Bungie. Und immer wenn ich denen die Frage stelle, verdrehen die Augen. Und dann haben sie gesagt, die ersten Phasen von Destiny 2, dass sie so schief gelaufen sind, lag daran, dass Activision Destiny 2 als Retail-Produkt haben wollte. Also sprich, hau das Ding raus, mach 2 DLCs und dann machen wir gleich das nächste. Und während die Community selber durch ihren Aufstand, sage ich mal, Destiny 2 wieder zum Online-Spiel machen wollte, wie sie es gewohnt waren von Destiny 1. Also auf gut Deutsch, wenn man mal den Strich drunter zieht, was Activision ihre Schuld oder Anteilnahme daran, dass Destiny 2 am Anfang so schief lief. Und mit der letzten Erweiterung ist es alles ja gerade gebogen worden. Und das liegt daran, dass Bungie wieder die Zügel in der Hand genommen hat und gesagt hat, nee, wir machen das jetzt genauso wieder, wie es bei Destiny 1 lief. Und siehe da, das ganze Ding haben sie herumgerissen damit. Und da liefen aber schon die Verhandlungen mit Activision, dass Bungie sagte, hör mal zu, wir wollen die Game as a Service machen und Activision mag das nicht oder passt nicht in ihre Konzernstruktur. Wie wär's denn, wir machen das alleine weiter? Und da kommt das her. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich das gut oder schlecht finde, ich finde, Bungie hätte den Schritt schon längst vollziehen sollen. Das ist für Bungie ein wichtiger Schritt. Allein mit Destiny 2, wenn sie das Ding jetzt die nächsten 5 Jahre richtig schön servicen, können die Jahre davon leben und können ganz in Ruhe dann ihre Zukunft aufbauen. Ja. Activision selber befindet sich momentan in der Phase, wenn man das jetzt mal sieht, warum lassen sie das zu? Ja, die haben eine Menge Geld reingesteckt. Darf man ja nicht vergessen, dass dank Activision und ihrer Publishing-Kraft, die ja sehr, sehr groß ist und sehr gut, Destiny überhaupt so eine große Reichweite gekriegt hat. Ja. Activision befindet sich momentan in der sogenannten Transition-Phase. Das passiert immer einem Publisher, wenn die alte Konsole, ich sage es mal, am Ende ihrer Lebenszeit ist und die neue steht vor der Tür. Wir kriegen ja nächstes Jahr wahrscheinlich eine neue Konsole, eine PS5 oder was auch immer da kommt.
Ich rechne mit einer Ankündigung, aber noch nicht mit dem Release. Aber es ist langsam ist die Ära der Xbox One und PS4
die tatsächlich zu Ende. Ich kenne schon einige Entwickler, die haben das Ding da stehen. Aber gut, abhängig davon, das weiß man ja nie, ob das Datum dann auch stimmt oder nicht. Ja, wir werden das mal anschauen. Aber generell in den nächsten 1-2 Jahren, wenn man jetzt mal so die Lebenszykluszeit einer Konsole anschaut, wird es eine neue geben. Und dann gibt es immer so einen kleinen Schluck auf in der Industrie. Weil die alte macht da nicht mehr so gut das große Geld und die neue ist noch nicht so groß wie die alte. Und in dieser Zwischenphase bereiten sich große Publisher, die Erfahrung haben, meistens immer darauf vor, indem sie sich ein bisschen schlank machen. Ja. Mhm. Und ich glaube, da passt es Activision auch in den Kram, dass es gerade in den nächsten 2 Jahren in dieser Transition-Phase dieser Moloch Bungie, der ja nicht gerade billig ist, ihnen weggenommen wird, ne? Dass sie dann einfach sagen, das Geld sparen wir uns. Trotz der, ich sag jetzt mal, potenziellen Umsätze, die gefahren werden. Ich glaube aber auch, dass Bungie von einer starken Position aus verhandeln konnte. Das macht man ja nicht einfach so, ne? Wenn man abhängig ist von so einem Publisher. Mhm. Bungie hat ein Investment bekommen.
Von NetEase, einer der Minderheitsbeteiligten bei Bungie.
Genau, ist eine Minderheitsbeteiligung und da haben sie einiges Geld bekommen, was ihnen, sagen wir mal, eine gewisse Unabhängigkeit gegeben hat und sie sagen können, hören wir zu, jetzt können wir eigentlich mal 1-2 Jahre hier arbeiten, ohne dass wir abhängig sind von externen Geldquellen. Und aus dieser starken Position heraus konnten sie Activision bestimmt ein gutes Angebot machen und werden wir bestimmt noch einiges Interessantes erfahren. Ja, ich weiß nicht, ob NetEase da weiter einsteigt oder dann kommt doch Tencent und kauft die oder hier. Was der Teufel was, ja. Da können wir mal spekulieren, wer das sein wird. Aber ich glaube einfach, dass Destiny 2, wenn sie das richtig pflegen, ihnen genug Umsatz bringt, auch auf den neuen Konsolen, dass sie davon gut leben können und sie dann ihr nächstes Projekt, was immer es sein wird, auch gut vorbereiten können.
Genau, damals, als sie diese 100 Millionen, glaube ich, waren, das von NetEase bekommen haben, haben sie auch kommentiert, dass es zum Aufbau einer neuen IP, eines neuen Spiels dient, wo ja auch der Vertrag mit Activision festgelegt hat, dass nur ein kleiner Teil des Studios an anderen Franchises arbeiten kann. Und meinst du, die haben sich regelrecht freigekauft? Ich meine, die Publishing-Rechte für Destiny lagen ja bei Activision, die gingen jetzt an Bungie. Ist es etwas, was sich Activision bezahlen lässt?
Also es ist ja ein komplizierter Prozess, sowas zu machen, ja. Also man sagt ja nicht einfach, hör mal zu, jetzt gehört hier Destiny, mach mal, was du willst. Da sind so viele Details drin, ja. Also Destiny muss zum Beispiel bei den Konsolenherstellern rausgelöst werden aus dem Activision-Portfolio und einem neuen Kunden auf der Konsole übergeben werden, ja. Das ist also ein Schritt, der vollzogen werden muss. Das Gleiche gilt im Handel. Da steht der Activision drauf auf der Packung, die Zwischenabrechnung, wann, wie, wo, welche Rücksendungen gemacht werden können, dass der Handel plötzlich das Ding woanders beziehen muss und so weiter und so fort. Ja, das ist ja ein komplizierter Prozess. Und ich glaube nicht, dass Bungie einfach hingeht und Activision sagt, hier, nimm mal 50 Millionen und wir kriegen das Ding wieder, weil let's face it, 50 Millionen für Activision ist nicht viel. Und vor allem für so einen Titel. Ich glaube eher, was passiert ist, dass Destiny sagt, wenn man Destiny, Bungie, ja, Bungies Destiny wird also sein, dass die Entwicklung und die monatlichen Mannkosten selber tragen. Das ist schon mal ein Riesengewinn für Activision, weil sie das nicht mehr zahlen müssen. Und das Zweite ist, dass sie bestimmt noch einen Refshare-Deal haben. Also auf gut Deutsch, wenn Destiny 2 jetzt weiter gepflegt wird, dass davon, ich sage es mal, irgendeine Zahl, 30% der Gewinne abzüglich von gewissen Kosten zurück an Activision gehen, als Kompensation dafür, dass die das Ding zurückgenommen haben. Sowas macht man da normalerweise, ja. Damit sichert sich Activision ab, dass sie sagen, stell mir vor, Destiny 2 würde jetzt der Mega-Hit werden, ja, weil Bungie jetzt endlich mal das machen kann, was sie können, nämlich einen guten Game as a Service, dann würden die Aktionäre von Activision ihnen natürlich sagen, warum habt ihr denn die gehen lassen? So kann Activision immer wieder sagen, ja, hey, wir haben noch 30% davon, das kriegen wir ja dann und haben aber nicht das Risiko, dass wir sie bezahlen müssen.
Klingt nach einem Deal, der sich tatsächlich für ein Activision, das sich bewusst verschlanken will vor dieser Transition Phase, wo die Umsätze halt einfach zwangsmäßig ein bisschen leiden. Das klingt, als ob das gar nicht dumm wäre.
Es ist eigentlich für beide eine Win-Win-Situation, ja. Und Bungie fährt sicherlich das größere Risiko, weil mit 100 Millionen kann man sich ausrechnen, 700 Leute sind das, glaube ich, inzwischen.
Die sind unglaublich groß. Ich war da ja auch schon mal zu Besuch. Dass ein Studio ohne großen Publisher im Rücken, egal mit welcher Summe, lange durchhält, also bei so einer Mannzahl, das ist doch ein riesiges Risiko. Okay, sie haben immerhin ein Produkt am Markt, das beständig Umsatz reinbringt.
Genau, also sie haben bestimmt so an die 7 Millionen monatliche Kosten. Das heißt, die fahren mit 100 Millionen Mannjahreskosten, ja. Also, wenn man das mal so hochrechnet. Und das muss erstmal reingebracht werden. Sie werden sicherlich jetzt interessante Erweiterungen machen und die Destiny 2 zum Wachsen bringen. Ich bin ja begeisterter Destiny-Fan, ja. Ich finde das sehr total geil, was die da machen. Und ich bin sicher, dass die Add-ons sich gut verkaufen und dass sie das nächste Projekt dann rausbringen. Ich weiß auch, was sie als nächstes machen. Ich kenne jetzt die IP nicht, ich weiß es den Spiel, also den gesamten Spielinhalt nicht, ja, aber ich weiß, in welche Richtung sie da gehen. Und Bungie ist ganz klar dabei, in eine Richtung zu gehen, wo sie als unabhängiges Studio mit sicherer Einnahmequelle sich sehen wollen in den nächsten Jahren. Vergleichbar mit, jetzt sagen wir mal, so Studios, die große Titel draußen haben und das ganz alleine machen, ja. Wie die Warframe-Leute oder wie, ja, es gibt viele andere Beispiele. Und das schaffen die auch, wenn es jemand schafft, dann die, ja. Ich meine, die haben die Erfahrung, die haben die Leute, die Technik, die haben ihre Fanbase, die haben, ja, eigentlich haben sie alles, um das genau so hinzukriegen. Und ehrlich gesagt, ja, wenn Bungie jetzt hingeht und sagt, hör mal zu, wir brauchen jetzt nochmal Geld, dann kriegen die das. Von Investoren, unabhängig, die jetzt nicht in der Spielindustrie sind, oder sie holen sich noch eine Minderheitsbeteiligung rein oder was auch immer. Das kriegen die hin.
Ja, ich bin sehr gespannt. Digital Extremes als Vorbild, wie man so ein Game as a Service mit so einem ähnlichen Gameplay umsetzt, ist mir auch schon in den Kopf gekommen. Ich bin auch sehr gespannt, ob für sie vielleicht ein Free-to-Play-Modell letztendlich erfolgreich sein wird, einfach nur für die Reichweite, siehe Fortnite Battle Royale im Vergleich zu PUBG. Bin da sehr gespannt. Vor allen Dingen die Krux, dass die Basisversion inzwischen ja schon irgendwie auf dem Markt ist und dass es für Bungie überhaupt keinen Sinn ergibt, jetzt noch ein Destiny 3 zu machen, wo ja eigentlich die clevere Strategie wäre, jetzt einfach Destiny 2 über Jahre hinweg zu erweitern.
Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt Destiny 2 Free-to-Play machen, sondern die werden das ganz normal weiterpflegen, so wie es Ubisoft mit Division macht oder mit Rainbow Six Siege, was ja die Vorbilder sind für Game as a Service. Ne? Die beiden laufen ja hervorragend. Ich glaube eher, dass sie ein neues Produkt machen, was Free-to-Play sein wird. Ob das im Destiny-Universum spielen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Aber Destiny 2 wird so weiter gepflegt, wie es momentan ist. Das heißt, sie werden richtig coole Expansions machen. Und ich glaube, dass in ein, zwei Jahren Destiny 2 so riesig sein wird, dass andere Shooter, die mit Game as a Service kommen, es schwer haben, gegen diesen Content anzustinken. Und das wird die sichere Einnahmequelle sein, plus was sie Neues vorhaben. Also ich finde, der Gewinner ganz klar ist weder, okay, indirekt Bungie, aber auch Activision, sondern ganz klar der Kunde. Weil Destiny 2 besser wird und Bungie bessere Spiele machen kann in Zukunft, ohne diesen Druck eines Aktienkonzerns zu haben, der ihnen sagt, ihr müsst jedes Jahr ein Release machen.
Aber meinst du, ist so zwangsläufig für den Kunden besser? Ich kann mir vorstellen, ein unabhängiges Studio, das wirklich auf regelmäßigen Umsatz und eine gewisse Erhöhung der KPIs oder irgendwelcher Umsätze oder Funneling-Zahlen angewiesen ist, der schraubt vielleicht auch irgendwo an Gameplay oder Monetarisierungsschrauben, die man vorher vielleicht dem Einfluss von Activision zugeschrieben hätte. Den Spieler gibt es aber nicht und trotzdem muss das irgendwie monetarisiert werden. Sie haben ja ihre Basisplattform, dieses einen, oh Gott, Shops im Spiel, dessen Name ich vergessen habe, wo man sich bislang auch nur eher so Kosmetisches kaufen könnte. Aber die Werkzeuge haben sie für jegliche Form von Monetarisierung und ich bin gespannt, ob sie weiterhin...
Ich glaube, sie werden vorsichtig sein, weil sie wissen, dass ihre Community ein bisschen empfindlich ist. Und wenn das jemand weiß, dann ist es Bungie. Und ich bin sicher, dass sie das vorher testen werden und mit der Community auch absprechen und sagen, hör mal zu, in die Richtung, wo wir gehen, wäre das okay. Aber ich glaube eher, dass sie die Community kriegen mit neuen Spielinhalten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Destiny 2 einen sauberen Umsatzwert bringt und dass vorher der Publisher ja einen großen Teil davon abgezwackt hat, um seine Kosten zu decken, nämlich nicht nur das Geld, was die Bungie schon gezahlt haben in Sachen monatlichen Unterhalt, sondern auch natürlich ihre Gewinnmarge. Und das kriegt jetzt Bungie komplett aufs Konto. Das heißt, sie könnten, glaube ich, mit der Hälfte der Verkäufe das gleiche Geld machen wie vorher mit Activision. Das müssen sie jetzt nur hinbekommen. Und ich glaube, da ist schon jemand ganz Großes in der Hinterhand, der ihnen helfen wird, das zu tun. Und wer das ist, ist, glaube ich, jedem klar.
Jo, Epic.
Genau.
Noch sind sie ja auch in Zukunft zunächst beim Blizzard-Launcher, also eingeparkt neben Overwatch und anderen Activision Blizzard-Titeln. Aber ich rechne auch damit, dass sie langfristig beim Epic Store landen.
Ja, der Witz ist, das wird ein großes Drama sein, das Spiel da rauszuziehen aus so einem Blizzard-Launcher. Ja? Mhm. Kannst du dir vorstellen, was für eine Infrastruktur und was für eine technische Konnektivität du hast, wenn du in so einem System bist. Ja, das da rauszuzupfen und selber zu machen, wird ganz, ganz schwierig werden. Und das wird sicherlich noch eine Zeit dauern. Aber für den Kunden wird da kein Unterschied sein. Ja? Wie machst du zum Beispiel eine Account-Migration? Ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
genau, aber überlassen wir das Bungie, die kriegen das hin.
Ach, wunderbar. Ja, Toyot, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Das sind stärkere Aussagen dabei, als ich mir erhofft habe. Ich bin gespannt, in welcher Form und wann sie alle wahr werden. Und ich werde jetzt auch in Zukunft die nächsten Monate ein großes Auge auf Destiny und News rings um Destiny werfen und bin gespannt, wann man die ersten Symptome sieht eines neuen, ja, freien, unabhängigen Bungie, dass ich jetzt echt mal Gedanken machen muss, was machen wir aus unserem Produkt?
Ich bin super gespannt. Sicher, das wissen Sie. Bis dann. Dankeschön.
Ciao. THQ Nordic kauft weitere Spiele-Franchises ein. Der Kaufrausch des Publishers THQ Nordic kennt kein Ende. Vor einer Weile berichtete ich euch ja, dass die Goat Simulator-Entwickler Coffee Stain Studios sowie der finnische Rennspiele-Entwickler Bugbear von THQ gekauft wurden. Seitdem hat sich das Unternehmen aber auch noch ein paar weitere neue Lizenzen gekauft. Und Gott, steht THQ Nordic auf Lizenzen. Ich fasse mal zusammen. Zuvor besaß der Konzern bereits die Rechte an Reihen wie Red Faction, Titan Quest, Desperados, Darksiders, Aquanox, Spellforce, Black Mirror, Die Gilde, Jagged Alliance, Delta Force, alle Koch-Media-Marken wie Saints Row, Metro, Homefront oder Sacred und dann noch Timesplitters, Kingdoms of Amalur, Alone in the Dark, also unfassbar viele, vornehmlich eher gut abgehangene Lizenzen. Und es kamen neue hinzu. Am 15. November folgte die Expeditions-Marke. Das sind Rollenspiel-Strategiespiele, die seit 2013 vom dänischen Studio Logic Arts bereits mit zwei Titeln versorgt wurden. Ein dritter Teil soll nun mit THQ Nordic entstehen. Am 5. Dezember kamen dazu noch die Markenrechte an Carmageddon hinzu. Und am 10. Januar die Rechte an der Outcast-Franchise. Das Science-Fiction-Spiel von 1999 mit seiner eigentümlichen Voxel-Grafik und gewagten Designideen hat einen gewissen Kultstatus inne und es gab bisher auch einige leidlich geglückte Versuche, die Marke neu zu beleben, aber nun ist sie eben beim großen Markeneinkäufer THQ Nordic gelandet. Der Lumpensammler ist durchs Dorf gezogen. Okay, das ist ein fieses Bild und es ist auch unfair, aber so wie THQ Nordic halt systematisch aktuell alle halbwegs bekannten Marken sowie kleinere bis größere Studios aufkauft und wie der Konzern dabei in der Masse auf bereits betagte Namen setzt, die aus dem Stand nicht wirklich Erfolg versprechen, das ist schon interessant. André, Jochen und ich haben das ja mal bereits an anderer Stelle diskutiert und ich glaube, unser Konsens war damals, dass sich hier kein komplexer Masterplan versteckt, sondern dass die Dinge so simpel sind, wie sie aussehen. Preiswerte Marken kaufen, wirtschaftlich ein Spiel dazu entwickeln und das möglichst breit gestreut. Und da THQ Nordics Kaufrausch ja schon vor einer ganzen Weile begonnen hat, dürften wir im vor uns liegenden Jahr mehr und mehr das Profil erkennen, das der Publisher gewählt hat und wie stark dieses Profil ausgeprägt ist. Vielleicht gibt's ja am Ende alles von THQ Nordic, von AAA über Indies bis hin zu schrottiger Shovelware. Tja, das sind schon spannende Zeiten und das mitten, während die Branche erneut durch As-a-Service-Spiele und Game-Streaming mal wieder vor einem gewaltigen Umbruch steht. Ich bin ja mal neugierig, was ich in 5 Jahren beim Begriff THQ Nordic denken werde. Ubisoft verzichtet auf Steam, wählt dafür den Epic Game Store. Tja, eben im Gespräch mit Toyt, da kam ja schon ganz kurz Epic Games zur Sprache und auch an anderer Stelle zeigte der Fortnite sowie Unreal Engine Entwickler, dass er es sehr ernst mit seinen Ambitionen meint, Valve, GOG.com und Co. ernsthafte Konkurrenz zu bieten. Wir erinnern uns, im Dezember kündigte Epic Games seinen eigenen Digitalstore für den PC an, integriert in den ohnehin von Millionen von Fortnite-Spielern genutzten Epic Launcher. Sein Killer-Feature? Epic verlangt nicht die branchenüblichen 30% Umsatzanteil vom Spieleverkauf, sondern nur 12%. Für Spiele mit Unreal Engine gibt es sogar ein Wegfallen der üblichen 5% Lizenzgebühr, die aber noch beim Release in anderen digitalen Stores fällig werden. Mehr Netto vom Brutto. Das war die Message von Epic an die Entwickler, auf die Valve bereits mit Rabatten für umsatzstarke Titel reagierte. Und für Spieler schaltete Epic den Store bereits in einer Art limitierten Probebetrieb frei, samt Gratistitel und diverser Exklusivdeals. So manchen Indie wird man zunächst nur im Epic Games Store bekommen. Und genau hier konnte Epic Games im Januar gleich noch einen ganzen dicken Fisch landen, Ubisoft. Der französische Publisher, der ohnehin längst sein eigenes Digitalportal für den PC Uplay betreibt, seine PC-Fassungen aber bislang noch stets parallel auf Steam veröffentlichte, kündigte am 9. Januar an, dass der As-a-Service-Koop-Shooter The Division 2, der im März erscheint, für den PC nur via Uplay und über den Epic Games Store erhältlich sein wird. Außerdem hat man vor, Zitat, ausgewählte Einzeltitel, Zitat Ende, ebenfalls im Verlauf des kommenden Jahres nur im Epic Games Store auf dem PC zu veröffentlichen. Andere Plattformen wie Konsolen oder Smartphones sind hiervon nicht betroffen. Ubisoft äußert sich zum Deal wie folgt, Zitat. Wir vertrauen Epic an, eine problemlose Erfahrung für unsere Fans zu bieten, vom Vorbestellen über die Beta bis hin zum Launch. Epic mischt die Spieleindustrie weiterhin auf und ihr Third-Party-Digital-Vertriebsmodell ist das neueste Beispiel und das ist etwas, das Ubisoft unterstützen will. Zitat Ende. Na, da hört man doch den Ubisoft-Finanzvorstand freudig nicken. Freilich ist das jetzt ein Fall, wo die Spieler ohnehin nebenher noch einen Uplay-Account benötigen, wo Ubisoft ohnehin seine eigene Plattform betreibt und alles versuchen wird, dass PC-Spieler ihr The Division 2 lieber dort kaufen, wo der Spielehersteller keinen Cent Gebühren zahlt. Aber 12% statt der 30-20%, die Valve je nach Erfolg des Spiels verlangt, und klar, The Division 2 dürfte bei Steam rasch die 20%-Kategorie erreicht haben, aber das ist immer noch deutlich mehr als 12. 12% sind einfach viel weniger. Das ist mehr netto vom Brutto für Ubisoft. Tja, aber nun ist Epic Games gefordert. Wenige Monate nach dem ersten, wirklich übersichtlichen Launch des Stores kommt im März jetzt der erste große AAA-Titel in diesen Store und das auch noch so halb exklusiv. Das stellt dann ja auch einen kleinen Benchmark dar. Da werden die Login- und Download-Server bei Epic glühen und die Funktionalität des Clients sollte sitzen, von der Qualität des Supports mal ganz abgesehen. Auf jeden Fall ist diese frühe Bekenntnis von Ubisoft zum Epic Games Store ein krasser Paukenschlag. Dafür, dass vor 2 Monaten die Öffentlichkeit noch keinen Schimmer von der Existenz oder den Plänen für diesen Epic Games Store hatte. Dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Insbesondere Valve dürfte das alles sehr deutlich zur Kenntnis nehmen und nun gibt es wahrscheinlich wirklich bald eine ernsthafte Konkurrent zum bisherigen Quasi-Monopol von Steam auf dem PC. Und so ärgerlich eine Segmentierung des PC-Marktes ist, die ja bereits von Publishern wie Bethesda oder Activision Blizzard vorangetrieben wird, die ihre Spiele exklusiv an ihre hauseigenen Plattformen binden, so interessant könnte ein Wettbewerb zwischen den Third-Party-Stores am Ende sein. Denn Wettbewerb ist ja eigentlich in der Regel eine gute Sache für den Kunden. Obwohl der in dem Falle eher in der Rolle des Entwicklers daherkommt, der hier sein Spiel veröffentlicht. Naja, ich hoffe, wir haben am Ende mehr von der ganzen Sache, als einfach nur eine Handvoll weiterer Logins und Passwörter bei noch mehr Diensten, die wir uns merken müssen, um unsere Spiele spielen zu können. Entwickler stellt fest, Linux lohnt sich nicht. Zuletzt ein kleiner Beitrag zu einem Tweet. Tja, eigentlich ist es lediglich das kurze Nacherzählen einer Diskussion, die der US-Entwickler Ben Golus am 1. Januar lostrat. Er beschrieb nämlich einige Erkenntnisse aus seiner Zeit beim Studio Uber Entertainment, das 2014 den Strategietitel Planetary Annihilation veröffentlichte. Und er schreibt da, angeregt durch einen frustrierten User, der beklagte, dass Entwickler heutzutage auf jeder Plattform am Start sind, nur bei Linux nicht, weil sie das zu nischig finden. Und Ben Golos erklärt anhand dieser Anekdote, dass er selbst absolut auf den Release einer Linux-Version eines Spiels verzichten würde. Seiner Aussage nach haben nämlich die Linux-User einen großen, lautstarken Teil des Feedbacks dargestellt, den das Projekt bei seiner Kickstarter-Finanzierung erhielt. Es geht also rückblickend um Planetary Annihilation. Am Ende machten die Linux-User jedoch nur 0,1% des Umsatzes aus. Den Programmierern verursachten sie aber 20% der Tickets für das Bugfixing. Dem Studio seien durch die Entscheidung, das Spiel auf Linux zu porten, hunderttausende Dollar Umsatz entgangen, meint Golos. Und er stellt klar, dass er diese Erkenntnis nicht als Kritik an Linux oder seinen Usern sieht. Sie seien sehr hilfreich gewesen, sehr motiviert, sehr transparent, aber die Fragmentierung des Betriebssystems in verschiedenste Permutationen habe den Support für eine Linux-Version extrem schwierig, extrem zeitaufwendig und teuer gemacht. Und damit tritt er eine erfreulich respektvolle und lesenswerte Diskussion über die Rolle von Linux als Spieleplattform los. Er beschreibt, wie die Zeit um 2014 eine sehr herausfordernde für Linux-Entwickler war, aufgrund problematischer Grafiktreiber, und dass die Entscheidung auch durch Valves damalige Linux-Initiative bestärkt wurde. Ende 2013 kündigte Valve ja sein SteamOS an, ein Linux-Betriebssystem speziell für Steam, das optimalen Spielesupport und eine bequeme Spielerfahrung am heimischen Fernseher bieten sollte. Dazu war die Lizenzierung diverser Wohnzimmer-PCs als sogenannte Steam-Machines geplant. Der Linux-PC als Steam-Konsole für den heimischen Fernseher also. Doch dieser Plan fruchtete nie wirklich. Immerhin, Steam und Linux, das ist nach wie vor ein aktuelles Projekt. SteamOS erhielt Ende August 2018 sein letztes großes Update, ist also schon etwas her, aber immerhin machte Steam damit seinen Linux-Client direkt für eine große Zahl älterer Windows-Titel fit, die mithilfe der neuen Vulkan-Grafikschnittstelle praktisch emuliert werden sollen, ohne dass dafür eine dedizierte Linux-Version entstehen muss. Freilich ist das alles noch in seinen Anfängen, aber dank moderner Software und Bemühungen, bessere Grafiktreiber in Linux zu integrieren, sieht es aktuell gar nicht mal so schlecht aus für Spieler, die auf Windows verzichten wollen. Allerdings müssen die tüfteln, die müssen recherchieren, die müssen neue Tools und Workarounds kennenlernen und sie müssen Spiel für Spiel prüfen, ob es denn für sie funktioniert, wie es soll. Und wenn nicht, dann wie? Das ist so für manche User unbequem. Für mich selbst ist es immer noch fremd, obwohl ich vielleicht wirklich mal meine eigenen Erfahrungen mit dem Open-Source-Betriebssystem machen muss. Und es ist im Gaming-Bereich immer noch eine absolute Nische, zu der die von Ben Golos erwähnte Fragmentierung hinzukommt. Es existieren so viele Linux-Distributionen und Linux ist so extrem anpassbar. Jeder kann sich dieses Betriebssystem praktisch zusammenbauen, wie er will. Für Entwickler, die solche Versionen ja auch supporten und die eventuelle Probleme der Spieler vermeiden wollen, ist eine Linux-Version sicherlich nicht gerade der dankbarste Job. Obwohl das garantiert auch von der Involviertheit und der Erfahrung des Teams mit Linux abhängt. Und Linux selbst ist ja ein recht beliebtes Betriebssystem, insbesondere für die Forschung, für den Workstation- und Serverbetrieb, für die IT allgemein. Herrje, selbst auf der PlayStation 4 läuft ein Linux, da aber halt in genau einer Form, mit exakt zwei Hardware-Ausführungen. Das ist einfach für Entwickler. Ist Valves Plan, die Leute zum Umstieg auf Linux zu bewegen, der bestimmt durch Microsofts aggressive Vermarktung von Windows 10 mit seinem eigenen eingebauten Store motiviert wurde, nicht eh längst überholt? Macht die am Horizont bereits sichtbare Zukunft des Game Streaming die Plattform, die ein Spieler nutzt, nicht mehr oder weniger egal? Ist der Windows Store nicht außerdem ein derartiges Desaster, dass sich Valve viel eher um den Epic Game Store und andere Konkurrenten sorgen muss? Nun, ich finde Gaming auf Linux und die Rolle von Linux für Valve oder für Entwickler, das ist ein tolles Grübelthema und eines, das, wie ihr vielleicht schon merkt, ich selbst noch nicht so richtig begriffen und mir erschlossen habe. Diese Diskussion, die Ben Golos da angestoßen hat, die empfand ich jedoch als äußerst lesenswert und inspirierend, und vielleicht muss ich wirklich dieses Jahr mal ins kalte Wasser springen und ausprobieren, wie sich die Realität von Linux-Gaming mittlerweile anfühlt. Und ich denke, dieser kleine Hinweis wird reichen für die ein oder andere hilfreiche Privatnachricht. Ich denke an Ubuntu. Das ist mein erster Schritt. So, denn das war es jetzt mit den Themen für dieses Magazin. Ihr hört bereits an meiner Stimme, sehr viel mehr Laufleistung hat sie ohnehin nicht. Ich entschuldige mich also, wenn es dieses Mal ein bisschen kürzer war. Was aber nun folgt, das folgt immer am Ende der Sendung. Ich verlese die größeren Releases der kommenden zwei Wochen, um euch, aber auch um mich ein wenig auf dem Laufenden zu halten. Ich mag das immer wieder, in so einen festen Zeitraum in die Zukunft zu schauen und mir in Erinnerung zu holen, was denn da alles kommt. Also, wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr, aber folgende PC- und Konsolenspiele sollten zwischen dem 12. und 25. Januar erscheinen. Und naja, so viele sind das nicht, drum nenne ich auch direkt zunächst ein HD-Remake, und zwar das vom Capcom-Actionspiel Onimusha Warlords, das ursprünglich 2001 für die PS2 erschien und das am 15. Januar optisch aufpoliert für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint. Es ist eins dieser Actionspiele mit fixen Kameraperspektiven, vergleichbar etwa mit den ersten Devil May Cry oder God of War. Spielerisch hauen wir darin entweder als Samurai oder Ninja allerlei dämonischen Kreaturen auf den Kopf und oder mit dem Schwert in den Bauch und legen uns mit dem klassischen Japan-Bösewicht an, dem bösen Lord Nobunaga Oda. Das Spiel war damals eine ziemlich heiße Sache, aber ob das heute noch zeitgemäß wirkt? Am 18. Januar kommt Ace Combat 7, Skies Unknown, für die PS4 und Xbox One in die Läden. Die PC-Version folgt dann am 1. Februar. Und naja, es ist ein neuer Teil von Bandai Namcos altehrwürdiger Flugsimulationsreihe, in der wir in bester Serientradition allerlei Kampfjets über fiktive Schlachtfelder steuern, uns jede Menge Dogfights liefern und das Ganze angereichert mit viel Pathos und Drama. Das ordnet sich spielerisch wahrscheinlich wieder eher in Richtung Arcade-Action als in Richtung realistische Simulation ein, aber genau das bietet ja auch praktisch keine andere Franchise. Die PS4-Version des Spiels bringt dann auch noch einen exklusiven VR-Modus mit, der ist aber vom Hauptspiel abgekoppelt und nur circa 3 Stunden lang. Ob der letztendlich auch seinen Weg in die PC-Fassung findet, ist bislang noch nicht bekannt. Am 23. Januar erscheint John Schaefer's At the Gates für den PC. John Schaefer, der seinen Namen selbstbewusst in den Titel packt, der war mal Lead-Designer von Civilization 5 und nach seinem Abgang von Firaxis vor 7 Jahren und einem kurzen Intermezzo bei Stardock Entertainment gründete er sein eigenes Studio Conifer Games und er leierte über Kickstarter sein eigenes 4X-Strategiespiel an. Wieder geht es darum, ein Reich aufzubauen. Wieder tut man das auf einer Map aus Hexfeldern, wie bei den letzten Civilization-Spielen. Allerdings setzt Schaefer auch einige eigene Akzente. Es gibt Jahreszeiten und Wetter, wodurch die Map beständig verändert wird. Man denke daran, dass Flüsse im Sommer Hindernisse sind und im Winter vielleicht ein Fortbewegungsmittel. Es gibt Elemente von Survival- oder Roguelike-Spielen. Der Fokus des Spiels ist außerdem viel kleiner. Wir versuchen darin, einen Stamm zur Größe und Macht zu verhelfen, während um uns herum das Römische Reich zusammenbricht. Wird das jetzt ein gutes Spiel? Schwer zu sagen. Viele Kickstarter-Backer scheinen von den langen Verzögerungen und der Kommunikation Schaefers frustriert zu sein. Andererseits erscheint auch nicht jeden Tag ein vielversprechendes 4X-Strategiespiel. Ich glaube irgendwie, das werden wir hier bei The Pod uns genauer anschauen. Aber ich garantiere nichts, alle Angaben ohne Gewähr. Tja, und dann noch am 25. Januar haben wir nochmal Zombies und Stress und Horror und immer wieder zu wenig Munition und Heil-Items, denn dann erscheint das Remake von Resident Evil 2 aus dem Hause Capcom. Das kommt für PS4, PC und Xbox One und inszeniert den PS1-Klassiker komplett neu. Mit moderner Grafik und einer Über-der-Schulter-Kamera statt fester Kamerawinkel wie im Original. Was bislang davon zu sehen war, sieht sehr solide aus, sehr klassisch. Capcom nutzt ja auch die Engine von Resident Evil 7. Könnte also gut werden. Für alle Interessierten gibt es noch bis zum 30. Januar eine kurze Demo zum Download. Tja, und das war's auch schon. Traditionell erwacht der Spielemarkt im Januar erst langsam aus seinem Dornröschenschlaf, zumindest was die Erscheinungstermine und den Handel angeht. Und was diese Sendung angeht, die ist nun rum. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal dabei wart und wünsche euch ein paar schöne Winterwochen, viel Spaß mit unseren anderen Podcasts, mit euren Spielen und ich wünsche mir ein Wiedersehen, nein, ein Wiederhören mit euch im nächsten Magazin. Bis dahin.